Ich weiß noch nicht, ob ich es mir live ansehen werde. Ich habe noch keinen gefunden, der mit mir ins Stadion will. Deswegen, du hattest letzte Woche deinen verzweifelten Aufruf. Lass mich diese Woche meinen verzweifelten Aufruf machen.
So eine Länderspielpause dauert gefühlt immer ewig. Also das letzte Spiel in der zweiten Liga ist gefühlt mehrere Monate schon wieder her. Also nicht wirklich, aber so ist das persönliche Gefühl bei mir. Zwischendurch ist so viel passiert. Ich habe, na gut, so viel habe ich bei meiner Bachelorarbeit nicht geschafft, um ehrlich zu sein, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich habe wieder Bock auf einen Zweitligaspieltag. Ich habe wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Ich habe Bock, guten Fußball zu sehen. Dann bin ich wahrscheinlich falsch beim HSV. Aber ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht nach dieser Woche Pause.
Also so viele Zwischensätze in einen Satz zu packen, ist auch einfach bemerkenswert. Und ich kann dir zustimmen, danke. Es fühlt sich an wie Monate und wir haben trotzdem immer noch keinen neuen VfL Osnabrück-Trainer.
Das ist crazy.
Also an einem Dienstag in der zweiten Woche der Länderspielpause noch keinen neuen Trainer zu haben, ist auf jeden Fall interessant, um es mal ganz...
Ein Statement.
Um es mal ganz vorsichtig zu betiteln. Aber darüber sprechen wir wahrscheinlich später nochmal so ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall, du hast es gerade eben schon angesprochen, Lust ins Stadion zu gehen. Du bist ja vor Ort in Hamburg gegen die Eintracht aus Braunschweig, die jetzt mal wieder einen Sieg gesammelt hat gegen die direkte Konkurrenz aus Osnabrück. Und
auch unter der Woche gewonnen
gegen
hat.
Gegen den anderen in der Länderspielpause. Hamburger Verein. Aber ich bin ja weiterhin der Ansicht, ne? Also Testspiele, ob das jetzt wirklich der Maßstab ist. Man sieht es ja gerade an Deutschland. Die werden trotzdem Europameister. Ich weiß, ich...
Nein,
aber ich glaube jetzt nicht, dass ein 2-1-Sieg gegen St. Pauli jetzt plötzlich der absolute Wendepunkt in der Braunschweiger Saison ist. Gegen Hamburg wird das ja trotzdem ein schwieriges Spiel, absolut. Also Hamburg halt zu Hause weiterhin eine Macht. Auch wenn es natürlich auch irgendwann mal auch da Probleme geben wird. Der Hamburger SV wird jetzt auch da nicht zu 17 Siegen in einer Saison marschieren. Aber gegen Eintracht Braunschweig wird da schon der nächste mit dazukommen.
Ja, also ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, weil Braunschweig ist mit Abstand, na gut, kann ich jetzt nicht sagen, nachdem sie Osnabrück geschlagen hat, aber schon mit Abstand mit Osnabrück die schlechteste Mannschaft in dieser Liga. Klar, der HSV war oder ist das einzige Team, was gegen Osnabrück verloren hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor heimischer Kulisse, vor ausverkauftem Volksparkstadion da gegen Braunschweig verlieren
und gegen Elversberg
oder
verloren
gar
hat
Punkte liegen
und gegen
lassen.
Wiesbaden verloren hat. Nee, gegen Wiesbaden
unentschieden. Aber das war alles auswärts.
Das war alles auswärts. Ja, das ist halt der Punkt.
Und deswegen, also eigentlich kann ich mir nichts anderes als einen HSV-Sieg vorstellen. Die einzige Situation, was problematisch werden kann, ist halt die Innenverteidigerposition, weil dort gut, Hadži Kadunić fällt aus beim HSV, Ramos kommt jedoch sehr wahrscheinlich zurück, also ist dann doch rechtzeitig fit geworden. Und dann neben ihm, wenn Ambrosius nicht fit wird, muss dann wohl Moritz Heier verteidigen. Und das könnte problematisch werden, nicht, dass es unbedingt wird, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenken muss, die man im Kopf behalten muss, wenn man über den HSV jetzt spricht am Freitag oder aus Braunschweiger Sicht auf den HSV schaut, dass es da so eine Position ist, die man angreifen kann, die problematisch werden kann. Aber ich denke trotzdem, dass der HSV vielleicht bleibt, geht die Serie kaputt mit zu 0 Siegen. Damit wäre ich aber fein, wenn man am Ende gewinnt und die 3 Punkte dann in Hamburg behält.
Also die Statistiken, die reinen Statistiken sprechen ja auch wirklich ganz, ganz klar für den HSV. Ich meine, zu Hause hat der HSV bisher 6 Spiele, 6 Siege. Eintracht Braunschweig hat 6 Spiele, 6 Niederlagen auswärts. Das ist ein klares Zeichen, ein klarer Indikator dafür, wie die Karten da gemischt sind. Ich bin trotzdem gespannt, wie Braunschweig auftritt. Der Auftritt gegen Osnabrück war halt aber auch viel von Kampf geprägt. Viel, glaube ich, auch neuer Trainereffekt. Ich glaube da, glaube ich, auch an einen psychologischen Effekt, den ja so ein Daniel Scherning auf jeden Fall auch auslösen kann in seinem ersten Spiel. Aber
ist er nicht schon dann verflogen?
Genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt noch unbedingt als richtigen Faktor für die Eintracht zählen sollte, besonders nicht auswärts gegen den HSV, gegen eine Mannschaft, wo es Braunschweig auf jeden Fall schwer haben wird, deutlich schwerer als gegen Osnabrück, da irgendwie eigene Spielanteile noch mit zu kreieren. Luke Ihorst hat ja jetzt gegen St. Pauli tatsächlich mal einen Doppelpack geschnürt im Testspiel. Vielleicht ist da so ein bisschen die Offensivhoffnung, vielleicht keimt die ja wieder auf, weil du hast gerade schon gesagt. Ja,
der Unterersatz, den wir seit Wochen irgendwie fordern, will ich jetzt nicht sagen, weil sie können ja keine Transfers machen, aber
den sie brauchen auf jeden Fall, ja. Und du hast ja gerade eben schon ein bisschen die umgestellte HSV-Abwehr angesprochen. Ich sehe halt nun immer noch nicht wirklich, wer bei Braunschweig da jetzt eigentlich in der Lage sein sollte, da irgendetwas auszunutzen. Und ich meine, selbst die zweite Reihe beim HSV ist halt trotzdem eigentlich noch gut genug, um zu Hause Eintracht Braunschweig vom eigenen Tor wegzuhalten.
Ein Haier würde wahrscheinlich in 10, 11 Teams starten in der Liga.
Mindestens, tatsächlich.
War da halt so eine Allzweckwaffe? Mindestens?
Also
bei St. Pauli würde er nicht starten. Bei Hannover würde ich sagen auch nicht. Bei Schalke
würde er derzeit starten. Gut.
Bei Hertha würde er nicht starten, glaube ich.
Kannst natürlich jetzt einen Case für jedes einzelne Team machen. Aber ich glaube, er wäre auf jeden Fall für 75% der Teams eine Verstärkung. Und das kann man ja auch von den anderen in der Defensive, die wahrscheinlich am Wochenende auf dem Feld stehen wird, womöglich vielleicht auch sagen. Sonst würden sie auch nicht beim HSV spielen. Ich meine, der HSV ist immer noch die zweitbeste Mannschaft der Liga derzeit. Und ich glaube, dass im Endeffekt halt einfach die spielerische Klasse dann auch zu groß ist für Braunschweig, zumindest halt eben auswärts, also auswärts für die Eintracht. Und der Effekt von Daniel Scherning, ich glaube, der wird jetzt auch nicht länger anhalten. Er muss jetzt immer noch beweisen, dass er in der zweiten Liga ein System finden kann oder Kniffe finden kann, die andere Mannschaften irgendwie zu Fall bringen können. Das hat er bei Bielefeld nicht gezeigt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er es jetzt bei der Eintracht zeigen kann. Und dann ist da eben auch noch ein anderes Spiel am Freitagabend, was, glaube ich, deutlich ausgeglichener ist, zumindest von den Spielanteilen her.
Und deutlich auch interessanter für den neutralen Fan.
Absolut. Hannover 96 trifft zu Hause auf die Hertha aus Berlin. Und das ist eigentlich ein klassisches Spiel, auch wenn die Hertha diese Saison ein bisschen eine Achterbahnfahrt ist. Es ist ein klassisches Spiel, was Hannover 96 ganz, ganz schwer gestalten wird. Also für die eigene Sicht ganz, ganz schwer gestalten wird. Weil ich glaube auch, das ist ein Spielstil, der Hannover nicht unbedingt liegt. Dieser nicht unbedingt mal vorhandene Spielstil von Hertha BSC. Sehr, sehr auf Individualklasse
ausgelegt. Ich wollte gerade sagen, welchen Spielstil?
Halt eben schnelle, vertikale Bälle, meistens auf die Außen, meistens auf Fabian Rehse und dann erstmal gucken, was macht der eigentlich so mit dem Ball. Und darauf hoffen, dass Haris Tabakovic irgendwas da vorne mit diesem Ball anstellt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir live ansehen werde. Ich habe noch keinen gefunden, der mit mir ins Stadion will. Deswegen, du hattest letzte Woche deinen verzweifelten Aufruf. Lass mich diese Woche meinen verzweifelten Aufruf machen. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der Bock hat.
Das war die Überraschung übrigens.
Man muss ja auch so ein bisschen die Leute ködern. Auch wenn man gar nichts zu erzählen hat. Aber vielleicht bin ich tatsächlich mal wieder im Stadion. Wenn ich jemanden finde, der mit mir hingeht, ansonsten vielleicht.
Warum gehst du nicht alleine?
Das frage ich mich auch immer wieder. Es ist ja immer so eine Sache, um mal kurz da auszuholen, ein bisschen off-topic zu reden. Es gibt ja voll viele Leute, die immer sagen so, hey, mach Dinge einfach auch mal alleine, weil so am Ende ist es gar nicht mal so kacke. Aber irgendwie denke ich mir, ich bin alleine in Hannover im Stadion und gebe einfach 37 Euro für mein Ticket aus.
Ist das so teuer?
Kommt auch an, welchen Block du gehst. Also im Nordblock, wo halt auch die Ultras sitzen und wo ich auch damals meine Dauerkarte hatte, da kostet ein Sitzticket 25 Euro, wenn du nicht ermäßigt bist. Also ich bin ja inzwischen leider kein Ermäßigter mehr. Und tatsächlich in den anderen Blöcken, außer du sitzt in der Nähe vom Auswärtsblock, kostet es halt 37 Tacken. Und das, also mindestens. Das sehe ich halt für ein Hannover 96 Spiel, auch wenn gegen Hertha die Auslastung ganz gut aussah, weil als ich nach Tickets geguckt habe, sehe ich das irgendwie. Ich sehe es einfach nicht. Und das sehe ich halt generell bei den Ticketpreisen. Wir hatten das Thema ja schon mal vor ein paar Monaten. Ticketpreise in der zweiten Liga halt einfach ab und zu astronomisch viel zu hoch. Aber mal sehen. Ja. Kommen wir wieder aufs Spiel zurück. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Thema Topspielzuschlag.
Ja, naja. Also Hannover hat zum Glück immer die gleichen Preise. Tatsächlich.
Gibt es kein Topspiel in Hannover?
Anscheinend nicht. Auf jeden Fall habe ich eigentlich immer, wenn ich nach Tickets geguckt habe, habe ich seit 2 Jahren die gleichen Preise, aber nächste Saison wird, glaube ich, Martin Kind erstmal schön den Geldbeutel ein bisschen weiter aufmachen, wenn da noch mehr Pyro-Strafen kommen und mehr anderweitige Strafen. Aber anderes Thema auf jeden Fall, Hannover 96 gegen Hertha, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Partie, weil ich von beiden Mannschaften, glaube ich, da weiß man noch nicht so ganz Klar, wir sagen das über viele Mannschaften, aber ich glaube, bei denen ist es wirklich so Borderline-mäßig. Bei Hertha kann gefühlt noch alles passieren. Wenn
Hertha dieses Spiel gewinnt, dann sind sie auch wieder im potenziellen
Aufstiegsrennen. Genau, das ist es halt. Wenn die ihre PS auf die Straße bekommen, und die haben sie, die haben den schönen V8-Motor, eigentlich. Sie haben halt nur
eigentlich.
Irgendwie stockt es da halt ein bisschen mit der Kupplung. Dann ist das eine potenzielle Mannschaft, die eigentlich auch wieder um Plätze 5, 6, 7 mitspielen kann. Easy. Aber es ist halt auch eine Mannschaft, wenn die nicht in Tritt kommt, dann ist die halt ganz schnell da unten auch bei Magdeburg, Karlsruhe, Schalke mit drin. Das ist bei Hannover ein bisschen besser. Aber Hannover ist halt ein bisschen das Gefälle nochmal anders. Da ist entweder du greifst jetzt nochmal oben mit an oder du versackst so ein bisschen weiter hinten. Eben bei den ganzen anderen Mannschaften, die halt auch nur einen Punkt hinter dir sind. Und ich glaube, dass beide Mannschaften sich so ein bisschen abtasten werden am Freitag, dass keiner da mit offenem Visier reingehen wird. Und das ist, glaube ich, auch rein spielerisch relativ langweiliges Spiel werden kann.
Übersichtlich sein kann.
Ja, um es mal schön auszudrücken, übersichtlich.
Ja, man muss ja immer die schönen Worte finden. Und ich bringe dir jetzt nochmal einen neuen, schöneren Vergleich mit rein. Weiß nicht, ob du den so feiern wirst, aber ich hatte vor 2-3 Wochen ein Gespräch mit einem Kommentator auf der Arbeit. Viele Grüße an Marvin Kirsch, wenn du das hörst. Der Haris Tabakovic den bosnischen Terodde genannt hat. Und das ist auch, ja, es ist, pass auf, es ist Facts, weil er damals in der Saison 21-22, also letztes Jahr, vorletztes Jahr vielmehr, in der zweiten österreichischen Liga beim Club Austria Lustenau in 23 Partien 27 Scorer gemacht hat, nur um dann in der ersten Liga nicht den ganzen Terodde zu machen, aber da auch schon 17 Tore gemacht hat und dann zur Hertha gewechselt ist. Aber 27 Tore in 23 Spielen, wenn das kein Terodde in der zweiten Liga ist, dann weiß ich
nicht. 27 Scorer jetzt oder 27 Tore?
Tore. Plus 4 Vorlagen, also 31 Scorer.
Aber seine Statistiken jetzt bei Wien waren ja jetzt auch nicht so komplette Katastrophe.
Ja, deswegen, ja, da hat er 17 Tore gemacht. Aber trotzdem in der zweiten Liga, da hat er mehr Tore als Spiele gemacht. Da will ich hin.
Ah ja, okay, gut, aber er hat sich in der ersten Liga da trotzdem bewiesen. Also ja, es ist natürlich
nicht die... nicht bestimmt auch eine Saison, wo er Tore gemacht hat in der ersten Liga?
Tore gemacht, ja, aber ich kann mich zumindest an keine Saison erinnern, wo er wirklich dann irgendwie zweistellig getroffen hat. Ich meine, es ist ja auch immer noch die österreichische erste Liga, ohne dass ich sie jetzt dissen möchte, und die deutsche erste Liga ist immer noch ein kleiner Qualitätsunterschied. Aber Haris Tabakovic, ich finde, der Vergleich hinkt halt einfach ein bisschen, auch wenn es ist halt sich, sind es halt beide Stürmer, die aus wenig viel machen können.
Und halt, wenn sie kein Tor schießen, auch komplett abgemeldet sind.
Ja, aber Haris Tabakovic sehe ich trotzdem nochmal rein spielerisch, technisch nochmal auf ein bisschen höherem Niveau. Er hat dann vielleicht nicht ganz die kalte Schnäuzigkeit von einem Prime Terodde, aber er ist auf jeden Fall auch nah dran. Also ich finde halt, wenn du jetzt Robert Glatze immer ausklammerst, ist das halt auf jeden Fall der beste Stürmer der Liga. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel drüber diskutieren.
Ja. Teuchert.
Nee. Teuchert lebt halt von...
Elfmeter-Tore.
Also Teuchert ist ein cooler Stürmer, aber das erste Mal ist er ja auch kein klassischer Mittelstürmer. Und zweitens lebt er halt so rein offensiv von seinem offensiven Output halt auch von seinen Elfmetern. Auch wenn er natürlich auch anderweitig viel macht.
Ein Terodde ist zu alt.
Ist zu alt.
Also den Ketz ja rein diskutieren
sehe ich noch nicht langfristig auf dem Niveau. Er ist auf einem guten Weg dahin. Rogota ist auch kein richtiger Neuner. Also da sind viele Leute, die sich auch selber da schon rausnehmen. Also wie ein Scholes ist auch noch nicht da und ist auch kein richtiger Neuner. Deswegen, ich glaube, wir haben da einfach mit Glatze und Tabakovic, und sie führen ja auch die Torschützenjägerliste an, haben wir da, glaube ich, schon auf jeden Fall die beiden besten Stürmer der Liga am Freitag im Einsatz. Ich glaube auch, dass Tabakovic auf jeden Fall 96 wehtun kann, vorne drin, denn auch wenn die Abwehr aus Neumann, Halstenberg und RMB sich inzwischen so ein bisschen stabilisiert hat, da sind manchmal noch große Kommunikationsprobleme hinten drin. Besonders halt mit Neumann auf der rechten Seite und RMB, die ab und zu halt einfach, dadurch, dass sie einen ordentlichen, ja, es ist natürlich ein bisschen zu einfach gedacht, das nur darauf zu reduzieren, aber die beiden haben einen ordentlichen Geschwindigkeitsvorteil im Gegensatz zu Halstenberg, und das merkst du teilweise im Stellungsspiel, dass dann Halstenberg manchmal vielleicht doch den einen oder anderen Schritt ein bisschen zu langsam ist, zu weit hinten drin steht, und ich glaube, Tabakovic ist da intelligent genug, um sowas auszunutzen. Gleichzeitig sehe ich Rese gegen dem sehe ich auch große Schwierigkeiten. Oder wenn Rehse auf die andere Seite geht gegen Köhn defensiv, das kann auch eklig werden. Also ich sehe Hannover da nicht so klar, wie es vielleicht die Tabellenposition aussagt in dem Spiel.
Ja, same, schließe ich mich an. Es würde mich nicht wundern, wenn die Hertha aus Berlin das Spiel irgendwie gewinnen sollte. Also so wie es von der Tabellensituation her wäre, würde es mich null überraschen. Weil sie sind aktuell in einer guten Form. Und ja, hier und da waren Niederlagen dabei oder auch mal ein Unentschieden wie gegen den KSC am letzten Spieltag. Aber sie sind für mich auf dem aufsteigenden Ast. Und da könnten sie auswärts in Hannover definitiv gewinnen. Am Samstag in der Konferenz haben wir dann das Hass-Derby, nenne ich es mal, zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli. Und ich hoffe einfach, dass es keine Ausschreitungen, wie wir es in den letzten Wochen hatten, außerhalb des Spiels gab oder gibt, außerhalb des Stadions, außerhalb des Feldes. Einfach, ich will ein cleanes Spiel in diesen 90 Minuten haben, dass es nicht irgendwie dumm unterbrochen wird von irgendwelchen Sachen. Und dann wird St. Pauli, wenn wir jetzt nur aus Fußballerische blicken, dieses Spiel ganz klar gewinnen. Auch wenn sie jetzt ein Testspiel gegen Braunschweig verloren haben, weil Testspiel sollten wir nicht überbewerten.
Ich will nochmal ganz kurz auf das Spiel Hannover gegen Hertha nochmal ganz kurz zurück, denn es hat jetzt auch heute tatsächlich im Training, also heute am Dienstag, wo wir gerade aufnehmen, zwei Sachen gegeben, die tatsächlich vielleicht auch die Offensivreihe von Hannover ein bisschen einschränken, denn Cedric Teuchert, zu dem wir gerade eben noch ein paar Worte verloren haben, muss das Training abbrechen. Da sieht es wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig aus für Freitag. Und auch Harvard Nielsen hat das Training abgebrochen.
Heißt Rizzoldi X Vogelsammer.
Bei Nielsen soll es angeblich ein bisschen besser aussehen fürs Spiel am Freitag. Aber ich denke mal, in Teuchert werden wir da nicht unbedingt sehen. Und dann kann es natürlich sein, dass wir dann Rizzoldi, Vogelsammer, Nielsen Sturm sehen. Respektive vielleicht ein Schaub irgendwie mit davor noch mit drin. Obwohl der in letzter Zeit halt auch eher nicht in seiner besten Verfassung ist. Aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Und ja, ich habe auch tatsächlich bei Rostock gegen St. Pauli, ich habe da zwei Key Facts stehen hier in meiner Auflistung. Nämlich zum einen, Jackson Irvine kommt zurück. Deswegen wird wahrscheinlich Metcalf oder vielleicht Saad auf die Bank zurückrotieren. Und hoffentlich bleibt es friedlich. Das ist mein zweiter Kommentar, ja, den ich hier noch stehen habe zu dem Spiel. Ich meine, an sich natürlich sind irgendwie so ein bisschen Sticheleien und sowas immer ganz cool, aber bei Rostock gegen St. Pauli sind ja schon mal Grenzen überschritten worden und das wäre ganz cool, wenn es diesmal nicht passieren würde, auf jeden Fall. Rein sportlich ist es eine Partie, die für Rostock ein weiteres Spiel ist in Richtung, wo schlittern wir hier eigentlich hin? Die haben gegen Magdeburg einen ordentlichen Befreiungsschlag gelandet, sich da unten ein bisschen abgesetzt wieder, ansonsten wären sie jetzt wahrscheinlich entweder auf dem Relegationsplatz oder halt knapp davor.
Ja, aber man kann das
nicht. Nee, genau, das, da also wollte ich gerade hinaus. Also, okay, gut. Das war halt ein Spiel gegen angeknackste Magdeburger, auf die wir ja gleich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Und das Spiel hättest du auch gut und gern verlieren können. Also, das war jetzt.
Vielleicht sogar müssen.
Ja, ohne Markus Kolke hättest du das Spiel sowieso verloren. Und ohne das. Ja, du lachst jetzt, aber ja, der hat halt schon dicke Dinger da gehalten und ohne das Riemann da den leichten Patzer rausholt beim 1:1, hättest du das Spiel wahrscheinlich verloren, ja. Und dann würdest du jetzt 3 Punkte Rückstand auf Magdeburg dastehen. Gut, stehen sie nicht, sie haben 16 Punkte, aber gegen St. Pauli, gegen die stärkste Mannschaft der Liga, wird es auf jeden Fall deutlich schwerer, auch zu Hause wird es das. Und ich glaube einfach, dass die spielerische Qualität da auch für Rostock zu groß ist.
Ja, dass sie einfach zu limitiert sind. Also das muss man ja offen und ehrlich eingestehen und auch erwähnen, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, also St. Pauli hat 9 Gegentore in dieser Saison. Und ja, das ist immer so leicht zu sagen, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, aber es ist ja halt einfach Fakt, dass St. Pauli so souverän agiert und auch nicht das gewisse Risiko eingeht, was meine Kritik ist an dieser Mannschaft, was auch meine einzige Kritik an dieser Mannschaft ist, weil sie produzieren offensiv wie defensiv, beziehungsweise lassen wenig zu defensiv, aber gehen halt nicht in dieses Risiko, wenn es in der 75. Unentschieden steht oder 80., dass sie auf Sieg gehen, sondern sie nehmen das Unentschieden mit. Und ich glaube, das kann im Laufe der Saison denen wehtun, weil sie dadurch halt auch hier und da Punkte verlieren, weil sie meistens die bessere Mannschaft sind. Und das kann ich mir an diesem Samstag jedoch nicht vorstellen, weil das ist auch ein Prestigeduell. Du willst nicht mit einer Hass-Derby-Niederlage in das Stadtderby gehen dann am folgenden Freitag. Und deswegen wird, glaube ich, St. Pauli auch jetzt alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Und sie werden es auch.
Ja, und außerdem ist das ja eigentlich auch in letzter Zeit nur gegen Hannover passiert, dass sie so ein bisschen sich mit dem Unentschieden zufrieden gegeben haben. Gegen Paderborn war spielerisch, glaube ich, auch nicht viel mehr drin. Und das letzte Mal war dann ja schon im August, also schon beziehungsweise im September noch
gegen Braunschweig. Naja, aber hier gegen Karlsruhe haben sie auch erst in der 90. gewonnen.
Ja, natürlich, aber...
Und das war jetzt nicht, weil sie auf Teufel komm raus die zu Tode gepresst haben.
Das ist schon richtig, aber wir müssen natürlich auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. St. Pauli ist jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt jeden Gegner an die Wand spielen muss. Es ist, wie gesagt, die beste Mannschaft der Liga, da bleibe ich auch weiterhin bei. Aber ja, kannst natürlich sagen, die können ab und zu ein bisschen mehr Risiko gehen. Ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass die es nicht jedes Mal tun. Denn am Ende ist das eben wirklich eine knappe Liga und manchmal ist das dann halt auch wirklich, dass ein Punkt da entscheidend ist und den dann vielleicht mal mitzunehmen. Es ist halt auch noch eine lange Saison, bei der du halt viele Siege holen kannst und gegen Rostock ist das, glaube ich, so ein Spiel, da wird St. Pauli nicht sich hinten reinstellen. Anders als vielleicht der VfL Osnabrück gegen Magdeburg sich vielleicht hinten reinstellen wird. Wir wissen es ja noch nicht, denn Osnabrück hat keinen neuen Trainer bisher.
Stand Dienstagabend, 21.11. um 22.32 Uhr.
Das heißt, so richtig, wer da auf der Trainerbank sitzen wird, wissen wir eigentlich noch nicht. Und deswegen
stand jetzt die Co-Trainer, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Martin Heck ist derzeit Interimstrainer. Ist halt ein bisschen die Frage, ob er dann eben jetzt auch das Spiel gegen Magdeburg bekommt. Er war jetzt die ganze Zeit unter Schweinsteiger eben auch Co-Trainer. Aber
man muss erwähnen, dass es Robert Klaus nicht wird. Das ist jetzt confirmed, denn der ist der neue Rapid Wien-Trainer. Das heißt,
wir können den Andy aus unseren Gerüchten bei jedem Verein rausnehmen.
Ja, wirklich.
Ja, es sind auch irgendwie keine Namen oder so im Umlauf so richtig. Also
ich bekomme auch nicht, also gut, es kann vielleicht da an Osnabrück einfach liegen, aber ich bekomme auch relativ oder quasi gar nichts mit irgendwie, dass man hier und da mal so einen Namen, Name-Dropping auf Twitter oder irgendwo ja, sieht.
Eugen Polanski, den wir letzte Woche angesprochen haben, der war ein heißer Name. Ist es jetzt aber nicht geworden, der bleibt weiterhin Trainer bei der Reserve aus Mönchengladbach. Und ansonsten haben wir halt wirklich irgendwie keine Namen, die da so richtig im Umlauf sind. Und es ist halt schon Dienstag in der zweiten Woche der Länderspielpause. Du hattest jetzt anderthalb Wochen eigentlich, um diese Mannschaft vielleicht mit einem neuen Trainer auf einen Gegner vorzubereiten, den du schlagen kannst. Das ist ja das nächste.
Insbesondere, wenn du heute einen rauswirfst. Du wirfst ja einen Trainer raus. Und dann musst du ja eigentlich schon einen im Petto haben.
Eigentlich, ja. Eigentlich wirfst du einen Trainer raus und hast dann schon direkt eine Idee. Hey, okay, oder hast sogar vielleicht schon jemanden an der Angel. Und du spielst jetzt halt gegen Magdeburg, die auch genauso angeknackst sind, die seit Wochen nichts holen, die so ein Spiel gegen Rostock unglücklich verlieren, die wirklich auch nur Scheiße am Schuh haben oder am Fuß, wie auch immer man das sagt, auf gut Deutsch.
Scheiße
am genau. Schuh. Und das ist ja wirklich ein Spiel, wo du tatsächlich Punkte holen kannst gegen Magdeburg, wo es realistisch ist, dass du vielleicht auch Punkte holst oder es vielleicht sogar einen Sieg, Gott bewahre, dass du dich da unten...
Gott bewahre.
Dass du, ja, bei Osnabrück muss man es ja sagen. Dass du dich da unten vielleicht so ein bisschen rausspielst und da finde ich es einfach ein bisschen fahrlässig, da keinen neuen Trainer in der Länderspielpause zu präsentieren. Außer es hat jetzt wirklich Ewigkeiten Gespräche gegeben und es hat mit keinem funktioniert, aber dann spricht das auch nicht gerade für Osnabrück. Wenn ja, das Projekt an sich irgendwie nicht überzeugend ist, anscheinend für viele Trainerkandidaten. Und ich finde das...
Also wenn du dir, aber guck dir mal die Tabelle an, hast du Bock als Trainer da das zu übernehmen? Ja gut, es ist immer noch besser als nicht arbeiten, aber...
Naja, aber sind wir mal ehrlich, ja, der Kader hat seine Schwächen. Jetzt am Wochenende fallen zum Beispiel auch Gnase und Cuisance aus, beide gesperrt. Und das ist auch schon wieder ein herber Schlag.
Hat er Stärken, der Kader? Das ist ja... Sie haben Schwächen, das ist ja klar und das ist ja auch voll, völlig fein als Aufstiegs... genau, als Aufsteiger. Aber haben sie Stärken?
Muss natürlich in Relation sehen. Insgesamt ist der Kader natürlich mit der Eintracht aus Braunschweig zusammen, ist das der schwächste Kader der Liga. Haben wir jetzt zumindest auch nachweislich gesehen in dieser Saison. Und der Kader ist bestimmt auch nicht wirklich leicht zu handeln, aber ich finde trotzdem, dass es da auf jeden Fall Raum für Entwicklungen gibt oder vielleicht auch einem Trainer, der vielleicht noch nicht jetzt so die hohen Gehaltsansprüche hat, der vielleicht jetzt noch nicht irgendwie so verbraucht ist, vielleicht auch in der zweiten Liga, vielleicht an der in der dritten Liga jetzt gute Arbeit geleistet hat, vielleicht auch einen, der aber trotzdem jetzt irgendwie gerade ohne Anstellung ist. Mir fällt jetzt nicht direkt irgendein Name ein, aber
irgendwas wäre schön.
Uwe Koschinat Jetzt mal so als Beispiel. Der ist noch nicht verbraucht in der zweiten Liga, auch wenn letzte Saison in Bielefeld es nicht so gut war. Ja, du schüttelst jetzt den Kopf. Man muss natürlich auch ein bisschen tiefer.
Na, ich schüttel nicht.
Du musst natürlich auch ein bisschen tiefer stapeln bei Osnabrück. Du kannst da jetzt nicht.
Ja, ich bin. Ja, natürlich, aber das wäre ja so. Ich habe lieber einen Eugen Polanski, der sich noch nirgendwo bewiesen hat, als so einen Uwe Koschnell. Weißt du, ich will einen mit Potenzial.
Ja, gut, dann musst du natürlich aber auch so nochmal so ein bisschen.
Hättest du auch einen Tobi Schweinsteiger behalten können, to be fair.
Also. Ja, das ist halt so das Ding. Also, wenn du jetzt einen Projekttrainer hättest haben wollen, dann wäre, glaube ich, der beste Weg gewesen, mit Tobias Schweinsteiger einfach weiterzumachen, weil er hat ja auch bewiesen, dass er weiß, wie er diese Mannschaft erreichen kann. Nur er beweist es halt derzeit nicht in der zweiten Liga. Und Uwe Koschnin, das wäre vielleicht nochmal jemand, der auch bei Saarbrücken, finde ich, gute Arbeit geleistet hat und auch die Liga zumindest schon kennt, aus Sandhausen, jetzt auch noch aus Bielefeld. Der jetzt gute Arbeit da geleistet hat, ist natürlich nochmal eine zweitrangige Sache, aber ich glaube, er könnte zumindest der Mannschaft ein bisschen was geben, um da unten den ein oder anderen Punkt zu holen, weil so viele andere Namen, die irgendwie realistisch sind, sehe ich auch nicht unbedingt auf dem Trainermarkt. Ansonsten eben Tobi Schweinsteiger wäre eigentlich wahrscheinlich die Option gewesen, die irgendwie am sinnigsten gewesen wäre. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Und auf der anderen Seite ist Magdeburg ja auch hat auch Probleme und Christian Tietz ist jetzt nicht im gesicherten Sattel und ist hier und da wahrscheinlich auch schon auf dem Hotseat.
Ja, ich glaube, bis tatsächlich der Tietz rausgeschmissen wird, ist noch ein weiter Weg.
Also sie haben ja auch sehr wenig Falltiefe, muss man ja auch ehrlicherweise gestehen. Also sie haben ja einen Sockel, dass sie jetzt das Niedrigste, was passieren kann für Magdeburg in dieser Saison, ist Relegation spielen. Natürlich zur dritten Liga, da glaube ich nicht dran, weil sie weil ich sie immer noch besser als einige andere Teams da in der Range habe. Aber das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Heißt, man sollte da auch nicht überdramatisieren.
Naja, außer sie verlieren jetzt gegen Osnabrück. Dann ist es wieder alles ganz knapp.
Ja, aber ich glaube trotzdem nicht dran. Also sie werden das Spiel nicht verlieren. Das ist der erste Punkt. Weil Osnabrück hat niemanden, also haben keinen Trainer, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, oder keinen festen Trainer und haben aus gutem Grunde nur einen Sieg. Ja, das Thema Bremer Brücke ist wahrscheinlich so ein Faktor, der einschließen kann und wichtig werden kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Magdeburg auch dieses Spiel gegen einen Abstiegskonkurrenten aktuell verlieren wird. Dann kommen wir zum Abschluss der Samstagskonferenz zu dem ersten Team von fünf mit von fünf, dem ersten Team, die 21 Punkte in dieser Liga haben, nämlich die SV Elversberg. Sie spielen eine absolut krasse Saison, wir sagen es Woche für Woche, dafür, wie wir sie getippt haben, wie jeder sie getippt hat. Also jeder Experte hatte Elversberg auf Platz 17 oder auf Platz 18 und sie überraschen jeden. Sie spielen guten Fußball, sie zeigen, dass sie jetzt schon in dieser Liga angekommen sind. Und auch die richtigen Transfers getätigt haben mit den Leihen von zum Beispiel Roche oder Paul Wanner. Und sie haben auch für mich eine real possibility, dieses Spiel gegen Paderborn nicht nur zu gewinnen, auch verdient zu gewinnen und ich will fast sagen zu dominieren.
Yannick Rochelt ausgeliehen?
Habe ich das gerade gesagt?
Das hast du gerade gesagt, ja.
Das tut mir leid.
Um das nochmal kurz festzuhalten, der ist natürlich fest unter Vertrag bei Elversberg. Fagir war zum Beispiel ein ausgeliehener Spieler, den sie jetzt neu geholt haben, der jetzt aber schon länger leider keine Rolle mehr so richtig gespielt hat, nachdem er als Breakout-Star von mir getippt worden ist. Und nachdem er auch gut angefangen hat. Aber
Wann Kevin Kofi Breakout-Star?
Alles gute Fragen. Das ist so ein bisschen ist das mein kleiner Hot-Tipp für das Spiel des Spieltages. Elversberg gegen Paderborn.
Fair.
Denn ich glaube, rein spielerisch kann das ein richtig interessantes Match werden. Beides Mannschaften, die viele Spielanteile haben wollen, die ein klares System verfolgen, was Kurzpassspiel betrifft, was schnelle Umschaltmomente betrifft, trotzdem auch ein gutes Pressingverhalten. Elversberg unter Horst Steffen, echt eine bombenstarke Saison bisher, ist auf dem Weg, frühzeitig einen Klassenerhalt vielleicht ins Mögliche zu schieben. Ich möchte nicht irgendwie sagen, klar zu machen, aber wenn die so weitermachen, haben die relativ früh die Chance, einen Klassenerhalt festzumachen. Weil
dann hast du nach der Hinrunde, musst du nicht auf Platz 17, 18
gucken. Nee, genau, dann hast du vielleicht nach 17 Spielen jetzt mal einfach mal dumm ins Blaue geraten, 27 Punkte, wenn sie jetzt 2 Siege, 2 Niederlagen holen. Und dann hast du halt ein gutes Pflaster, um halt nach unten auf jeden Fall so ein bisschen Abstand zu halten über die Saison. Paderborn auf der anderen Seite spielt eine Saison, die sie, glaube ich, nicht so unbedingt sich erhofft haben. Auch die haben immer mal wieder Spiele drin, wo man sich denkt, hui, was ist denn da eigentlich los? Wie zum Beispiel jetzt wieder gegen Nürnberg. Gleichzeitig gibt es auch so Spiele wie gegen St. Pauli, wo Paderborn wieder die Stärke zeigt, die sie eigentlich haben, die sie auch letzte Saison hatten. Aber auch letzte Saison war das eine absolut unkonstante Mannschaft, die zum Teil den besten Fußball der Liga gespielt hat und zum Teil absoluten Ramschfußball. Trotzdem finde ich dieses Matchup an sich sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass Paderborn gute Chancen in Elversberg hat. Und da bin ich halt so ein bisschen überfragt, wer da wirklich dann am Endeffekt mehr Spielanteile haben würde in dem Spiel. Aber ich, wie gesagt, ich habe Bock auf das Spiel tatsächlich.
Same, ich kann mir halt alles vorstellen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dieser Partie. Ich darf sie auch 90 Minuten verfolgen, ist auch, ja gut, Hansa Rostock, St. Pauli wäre schon am geilsten von dieser Konferenz als Einzelspiel zu haben, aber ich bin fully fine damit, Elversberg, Paderborn. Ich freue mich sehr auf diese Partie. Ebenso wie auf das Topspiel am Samstag. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Das klingt fast wie Bundesliga. Es sind aber mittlerweile komplette Gegensätze. Auf jeden Fall bei Schalke 04. 16. Platz, 13 Punkte. Und hätte mir das einer vor der Saison gesagt, hätte ich das dem nicht abgekauft.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, wir haben Schalke beide in den Aufstieg getippt. Düsseldorf Platz 5. Ich glaube, das hätten wir beide so unterschrieben, wenn wir nach Platz 13 uns da jemand, nach 13 Spieltagen uns da jemand gefragt hätte, wo wir Düsseldorf sehen, dann hätten wir die wahrscheinlich irgendwo da einsortiert. Platz 3 bis Platz 6. Oder vielleicht noch Platz 7 mit abstrichen, wenn wir sie ein bisschen schlechter geschätzt hätten.
Oder auch Platz 2. Also ein
aber irgendwie Top auf 6 jeden Fall halt in dieser Range. Ich glaube, Platz 5 ist da. Ist ja ganz gut und trotzdem ist es natürlich ein Topspiel, was absolut auch gut gewählt ist. Ist ausverkaufte Hütte und diesmal auch, ohne dass es Freikarten gibt. Auf der Seite von Düsseldorf haben wir auf jeden Fall jetzt, dass Zimmermann erstmal bis auf weiteres ausfällt, wahrscheinlich erst wieder im neuen Jahr zurück. Ist auf jeden Fall ein herber Verlust für Düsseldorf. Ich bin sehr gespannt, wie sie da jetzt die Außenverteidiger-Situation lösen, ob Joa da einfach weiterhin auf links spielt und Nochino da vielleicht auf rechts rückt oder ein Gavori da irgendwie mit reinrutscht. Gleichzeitig ist ein.
Ich glaube nicht, dass Ioa die Lösung ist. Ich bin da nicht so ein Fan von.
Ja, gut, Ioa wird, denke ich mal, weiterhin auf der Linksverteidigerposition spielen. Wie er es bisher jetzt halt auch inzwischen ganz okay gemacht hat, fand ich. Natürlich waren ja da Spiele drin.
Aber das ist für mich kein Außenverteidiger eigentlich.
Also nee, aber ich finde, er wächst da ganz gut in die Rolle rein. Also, natürlich gibt es da defensiv nochmal den einen oder anderen Patzer, aber er hat natürlich auch, dadurch, dass er eben ein offensiv denkender Spieler ist, einen guten Offensivdrang mit dabei, den ja aber auch Zimmermann auf der anderen Seite eben auch hat. Ich glaube trotzdem, dass er dann jetzt auch aufgrund der fehlenden Alternativen oder dadurch, dass vielleicht ein Gavori mit auf rechts rutscht, da eben jetzt die Wahl to be ist. Nicht Place to be, sondern die Choice to be. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Tanaka wird wahrscheinlich auch noch nicht spielen können. Der war jetzt auch noch mit auf Asientour oder ist noch auf Asientour. Das ist natürlich auch nochmal ein Verlust für Düsseldorf insgesamt. Sehe ich da ganz, ganz leichte Vorteile bei der Fortuna? Denn
ja,
nicht nur eben, weil die tabellarische Situation es hergibt, sondern eben auch, weil Schalke halt einfach spielerisch auch unter Gerrards immer noch nicht wirklich greifbar ist. Und zwar, und das nicht im positiven Sinne.
Nee, absolut nicht. Also sie haben ja diesen einen, ich will jetzt nicht Wow-Moment, Wow-Effekt sagen, wo sie das Spiel gegen Nürnberg gewonnen haben oder halt auch gegen Hannover, aber das hat nicht viel gemacht. Da war auch hier und da ein bisschen Glück dabei. Glück des Tüchtigen sagt man da ja so schön, aber nee. Und ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie nach Düsseldorf fahren und dann da die Hütte abbrennen, spielerisch gesehen. Die Fans bestimmt. Aber es würde mich stark wundern, wenn Schalke da ein Zeichen setzt. Ich könnte mir ein Unentschieden vorstellen zwischen den beiden Teams, aber ein Schalke-Sieg ist, glaube ich, von zu weit entfernt, denn mit den Offensivspielern, die Düsseldorf hat, können sie die Schwachstellen ausnutzen und das wären sie, glaube ich.
Ja, also ich sehe da Düsseldorf auf jeden Fall auch durch den sehr, sehr geradlinigen Spielstil, den Tune da auch fährt, ich glaube, die werden sich die Schwächen von Schalke schon sehr gut zunutze machen können. Und dann werden wir, glaube ich, Düsseldorf noch weiter oben sehen und Schalke wird halt weiter ein Problem haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die Stimmung wird sehr, sehr gut. Deswegen, wie gesagt, ich bin auch weiterhin der Meinung, geiles Topspiel, auf jeden Fall gute Ansetzung, Düsseldorf-Schalke. Auch natürlich ist jetzt keine Rivalität, aber es ist zumindest eine regionale Nähe, die da zumindest auch vorhanden ist. Also die Auswärtsfahrer haben es jetzt nicht so mega weit nach Düsseldorf aus Gelsenkirchen. Ich bin die Strecke selber schon ein paar Mal gefahren. Ist jetzt nicht so weit. Ich weiß nicht unbedingt, wie es mit dem Zug ist. Ich bin mit dem Zug bin ich noch nicht gefahren, aber das sollte wohl auch nicht so weit sein.
Wir haben zum Beispiel nicht so weit wie die Auswärtsfans von Holstein Kiel, die ganz bis nach Kaiserslautern fahren müssen, um ihre Auswärtsmannschaft zu supporten. Ich würde mich wundern, wenn da vierstellig Holstein Kiel Fans sind.
Also ich habe Zahlen gesehen, das sind aber auch alles nur so Gerüchte und Vermutungen gewesen, die waren so bei ganz knapp vierstellig, wahrscheinlich mit drei, vier Leuten noch mehr. Aber die Zahlen sind relativ konstant, die ich gesehen habe bei Kiel und die sind immer so im vierstelligen Bereich gewesen. Ich denke mal, trotz der weiten Auswärtsfahrt, vielleicht knapp drunter, ja.
Ja, da hier mit meiner Prediction, wunderbar, schauen wir dann.
Aber halt auf den Sonntag 13:30 Uhr. Ja, obwohl Sonntag, Samstag wäre natürlich eigentlich an sich der bessere Tag für so eine Anreise. Aber an sich Sonntag 13:30 ist ja auch immer noch möglich für eine lange Auswärtsfahrt. Ist zwar schwierig.
Man weiß ja nicht, vielleicht
auf Montagmorgen,
fliegen die Fans ja auch hin. Ist ja möglich.
Ja, das glaube ich ja nicht.
aber was für ein Spiel kriegen sie zu sehen?
Charten sich ein Privatjet. Ich glaube, dass wir dann ein Spiel sehen werden, was schwierig ist, glaube ich, für den neutralen Zuschauer, denn das sind zwei Spielsysteme, die sich so ein bisschen aushebeln und das nicht auf eine positive Weise wie bei Elversberg gegen Paderborn, wo wir, glaube ich, viele wilde Szenen sehen werden, sondern wir werden, glaube ich, viele Szenen sehen, wo beide Teams sich so ein bisschen abtasten. Kaiserslautern, Kiel, beides Mannschaften, die eher abwartend spielen, eher halt auf Fehler des Gegners hoffen. Trotzdem halt, Kaiserslautern hat defensiv immer noch große Probleme und ich glaube, Kiel kann die ausnutzen, aber Kiel ist halt eben manchmal auch wenn die Tabellensituation.
Hopp oder Top.
Genau, Licht und Schatten teilweise, auswärts meistens Licht. Deswegen habe ich auch Hoffnungen dazu, dass es ein gutes Spiel wird. Aber Kiel hat auch in den letzten Wochen gezeigt, dass es auch manchmal Spiele geben kann, wo es echt schwierig ist, denen zuzuschauen. Trotzdem ist es eben.
Letzte Woche?
Auch möglich, ja.
Letzte Woche haben sie doch den HSV geschlagen.
Also, naja, aber auch da haben sie halt Schattenseiten gezeigt. Ich habe auch nicht explizit von letzter Woche gesprochen. Die letzten Wochen, zum Beispiel Spiel gegen Osnabrück.
Ach so, ich hatte Woche.
Nee, die letzten Wochen. Eben Paradebeispiel Spiel gegen Osnabrück. Oder eben auch kurzzeitig Phasen gegen den HSV. Das ist eben eine Mannschaft, die nicht so konstant agiert, aber eben trotzdem sehr, sehr effizient und erfolgreich. Ich meine, sonst würden sie nicht auf Platz 3 stehen derzeit. Und das auch eben völlig zu Recht auf Platz 3. Gegen Kaiserslautern, die in den letzten Wochen ein bisschen Federn haben lassen, aber eben auch mit vielen Verletzungssorgen gekämpft haben. Trotzdem jetzt auch schon seit insgesamt dem 6. Oktober ohne Sieg. Also jetzt fast seit 2 Monaten. Das war noch ein Sieg gegen Hannover. Seitdem ging in den folgenden 4 Spielen gar nichts, außer dem DFB-Pokal, wo sie Köln rausgeworfen haben. Und jetzt gegen Kiel.
Zweitbeste Offensive.
Ja, aber auch eben mit die schlechteste Defensive. Die viertschlechteste Defensive, die sie da stellen. Es ist halt auch bei Kaiserslautern immer noch schwierig. Ich habe das vorhin auch gesagt, es gibt da viele Lücken in der Defensive. Ich glaube, die kann Kiel ganz gut ausnutzen, aber auch gleichzeitig ist auch bei Kiel die Defensive nicht sattelfest. Fest. Und ich glaube eben, es wird, glaube ich, entweder ein flottes 3-3 oder es wird so ein 0-0. Ich glaube, was dazwischen wird schwierig oder würde mich überraschen.
Ich sehe, wo du herkommst. Vielleicht ein 1-0, das kann man nochmal reinwerfen, aber ich sehe 1-0 oder 3-3, vollkommen. Das gleiche Gefühl habe ich definitiv nicht bei der Spielvereinigung Fürth gegen Wien Wiesbaden. Wenn da ein 3-3 kommen sollte, dann weiß ich nicht weiter.
Ist ja immer wieder ein Heimspiel für die Spielvereinigung aus Fürth, wo sie sich ja generell sehr, sehr wohl fühlen. Sind da auch Platz 2 tatsächlich schon in der Heimtabelle und haben da ja auch furiose Partien gezeigt, wie eben gegen, es ist Osnabrück, aber sie haben da ja trotzdem 4-0 gewonnen.
Paderborn
5-0 geschlagen, Karlsruhe 4-3 geschlagen. Sie haben zumindest zu Hause auf jeden Fall Spiele gezeigt, wo man gesehen hat, die Mannschaft kann richtig gut kicken. Und jetzt gegen Wiesbaden, gegen eine der Überraschungsmannschaften diese Saison, zusammen mit eben Elversberg, die sind auf Platz 7. Wien Wiesbaden ist auf Platz 7 nach 13 Spieltagen mit 21 Punkten und das völlig verdient. gegen den Sechsten aus Fürth. Ich glaube, beide Platzierungen hätten wir so nicht erwartet.
Nein.
Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Fürth zu Hause eben eigentlich eine spieldominantere Mannschaft. Wiesbaden kann aber, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit umgehen, dass sie eben einfach nur in diese Umschaltmomente kommen.
Haben die zweitbeste Defensive?
Haben die zweitbeste Defensive der Liga. Werden sich trotzdem nicht einfach hinten reinstellen. Dafür ist die Mannschaft auch ein bisschen zu, auf gut Deutsch würde man sagen, abgewichst.
Kann was mit dem Ball. Ja.
Ja, also sie wissen auf jeden Fall, was sie dann auch in Phasen machen sollen, wenn sie den Ball haben. Und Fürth wird ihnen auch Spielanteile geben. Ich meine, Fürth ist jetzt keine Mannschaft, die dich mit 70% Ballbesitz wegdominiert, wie Magdeburg teilweise.
Das ist nicht der Zorniger Fußball. Nee,
eben. Also Zorniger ist ja eigentlich auch für einen sehr, sehr pressing-intensiven Spielstil, der sehr transitionreich ist, würde man jetzt im US-Sport sagen, zumindest im Basketball.
Transitionreich.
Naja, also halt schnelle Transition von Offense von Defense in die Offense. Beziehungsweise von Defense.
Gut, wie beim Football auch.
Ja, gut, beim Football ist es aber
die ganz schnelle Transition.
Beim Football ist es ja meistens eine schnelle Transition.
Null. Das ist ja eine null schnelle Transition.
Naja, aber beim Football ist es ja meistens das. Egal. Das ist halt schwierig zu vergleichen, weil es kein Spiel ist, was flüssig ist.
Ja. Ja, das meine ich ja. Deswegen ist ja keine schnelle Transition. Das.
Ja, aber im Sinne von, du bewegst schnell den Ball nach vorne oder das Ei.
Gut. Gut.
Du hast wenig, obwohl. Na, egal, lassen wir uns. Verlassen wir den US-Sport wieder und widmen uns wieder unserem schönen deutschen Fußball. Das ist auf jeden Fall eine Partie, die sehr, sehr interessant ist, weil beide Mannschaften halt ein bisschen überperformen, würde ich sagen. Ich weiß, wir wissen noch nicht so ganz, ob die beiden Mannschaften das verhalten können.
Ja, doch, tun sie. Sie überperformen beide. Das sind beides keine Top-6-Teams und sie stehen gerade unter den ersten sechs quasi, wie in Wiesbaden halt zwei Tore dahinter. Das klammer ich jetzt mal raus. Und da gehören sie ja auch nicht hin. Das sind Teams aktuell, die um Platz 12 bis 9 kämpfen, also solides Tabellenmittelfeld, aber nichts für Höheres bestimmt sind. Und vor allem nicht zwei Punkte hinter Platz 3 sein sollen.
Und trotzdem wird einer dieser beiden Mannschaften oder sogar beide am Wochenende wieder Punkte holen und sich weiter da oben so ein bisschen festbeißen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe so leichte Odds eher auf Fürth, da eben einfach diese Heimstärke dazukommt und eben, ich glaube, der ein bisschen abgehärtetere Fußball Wiesbaden wird, glaube ich, noch ab und zu mal Lehrgeld zahlen. Das ist jetzt aber einfach nur so eine Floskel, die man halt über Aufsteiger manchmal trifft. Anders wird es, glaube ich, ein bisschen andere Vorzeichen gibt es auf jeden Fall beim KSC gegen Nürnberg. Nürnberg, eine Mannschaft, die weiterhin sich immer mehr ein bisschen im Mittelfeld da festigt. Da, wo, glaube ich, Nürnberg auch ganz zufrieden mit sich selbst ist, so ein bisschen oberen Mittelfeld. Mit einer Saison, wo man viel ausprobieren kann, wo man viele junge Talente ranführen kann, wie im Usun natürlich als Paradebeispiel. Und der KSC.
Der ist brutal.
Der KSC da.
Also der ist nächstes Jahr nicht mehr bei Nürnberg.
Sie werden auf jeden Fall aber dann ein schönes Sümmchen für ihn bekommen. Ganz andere Vorzeichen.
Wenn es keine Ausstiegsklausel aus irgendeinem Grunde gibt.
Ja, gut, aber auch die wird wahrscheinlich hoch genug sein, dass man da nicht komplett unzufrieden ist. Ganz andere Vorzeichen beim KSC. Platz 15, nur durch das Unentschieden gegen die Hertha letzte Woche nicht auf dem Relegationsplatz. Und auch weiterhin ist der KSC irgendwie so ein großes Fragezeichen in meinem Kopf.
Ja, es tut mittlerweile weh. Also, ich war ja immer ein Fan von denen. Ich habe immer gesagt, dass sie gut sind, aber so mittlerweile muss ich loslassen, glaube ich, wie beim Magdeburg-Hype-Train, muss ich auch den KSC-Hype-Train, wenn ich da jemals drinne war. Aber ich kann halt aus Kickbase-Sicht, spreche jetzt aus Kickbase-Sicht.
Hast du Marvin Vanicek endlich verkauft?
Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht loslassen. Er ist nur 15 Millionen wert. Ich habe 24 Millionen geblättert. Er ist schon zu billig. Ja, und sag mir, wen ich als Ersatz holen soll. In den zwei Wochen Länderspielpause ist jetzt kein Spiel über 15 Millionen auf den Transfermarkt gekommen.
Man muss auch mal kleinere Brötchen packen. Das lohnt sich halt nicht.
Na, ich habe meinen Robin Holzer, den habe ich für 2,4 geholt. Der ist jetzt 11,5 oder so wert.
Na, immerhin.
Der ist so eine Maschine. Aber kommen wir zurück zum Fußball. Auf beiden Seiten fällt ein wichtiger Spieler aus. Leon Jensen auf Seite des KSCs und bei Nürnberg Jens Kastrop. Jens Kastrop fehlt sogar zwei Spiele wegen einer roten Karte. Gut, sind jetzt nicht die wichtigsten Bausteine der Mannschaft, aber schon Spieler, die ersetzt werden
müssen. Jens Kastrop hat sich in den letzten Wochen wirklich ordentlich gemacht. Das ist, finde ich, einer der wichtigsten Spieler bei Nürnberg inzwischen geworden. Das ist natürlich auch trotzdem ein Spieler, den du ersetzen kannst. kannst ja grundsätzlich meistens jeden Spieler ersetzen. Bei
kannst du einen Robert Glatze ersetzen?
Kommt drauf an, individuell in einzelnen Spielen sollte es der HSV schon hinbekommen, dass man ihn ersetzen kann.
Ja, gut, aber es ist ein anderes Thema.
Es ist halt, glaube ich, immer auf ein Spiel gesehen, kannst du erstmal jeden Spieler ersetzen. Langfristig ist es vielleicht eine andere Sache, aber ich glaube, auch wenn Jens Kastrop natürlich ein absolut wichtiger Spieler ist und sich auch nochmal einen Schritt weiterentwickelt hat im Vergleich zu letzter Saison, wo er ja ab und zu auch schon sehr starke Spiele hatte, ist das jetzt nicht der entscheidende Mann, weswegen Nürnberg jetzt verlieren wird in Karlsruhe.
Nein.
Auf Kars.
Ich kann mir halt gar nichts, ich weiß nicht, was passieren wird.
Nee, weil du auch einfach diese Kars-Mannschaft einfach nicht einschätzen kannst. Weil die größtenteils meistens einfach deutlich schlechter spielt, als man es irgendwie erwartet. Und dann plötzlich doch nicht mehr so schlecht. Gegen Hertha waren da auch gute Ansätze dabei, aber es war halt auch gegen die Hertha, wo man genauso wenig weiß, was man da teilweise erwarten soll. Dann haben sie doch mal wieder ganz gute Phase mit drin, so 20 Minuten. Und dann kommen wieder 60 Minuten, wo man denkt, Gott, diese Mannschaft ist nicht mal zweitligatauglich, obwohl die halt auf dem Papier eigentlich echt eine gute Mannschaft ist. Oder zumindest eine sehr solide Mannschaft sein sollte in der zweiten Liga. Irgendwie um Platz 9, 10 Minimum mitspielen sollte. Und die auch das Personal dazu hat.
Definitiv.
Ich glaube, Nürnberg wird da den nächsten Auswärtssieg einfahren und dann wird es für Aichner auch langsam sehr, sehr dünn. Und das auch zu Recht langsam.
Das hatten du so im Dezember. Im baldigen Dezember. Aber nee, ich weiß was. Ich sage es jetzt noch ein letztes Mal und ich glaube nicht, dass der KSC dieses Spiel verlieren wird. Ja gut, ein Unentschieden wäre jetzt auch nicht so ein Riesenerfolg, aber ich gehe einfach jetzt mit meinem Herzgefühl, mit meinem Bauchgefühl und alles einfach in mir sagt, der KSC verliert dieses Spiel nicht und die werden es nicht gewinnen, aber es wird ein schönes 2-2.
Na, immerhin.
Mit Vanizek 2 Scorer.
Nochmal so ein bisschen Icing on the Cake.
Ja, ey, ich brauch's. Ich brauch die Punkte.
Wollen wir zum Abschluss nochmal kurz eine Überraschung predikten für den neuen Spieltag?
Eine Überraschung predikten für den neuen Spieltag?
Was ist dein Hot Take?
Definiere eher so Torschützen oder Hot Take willst du haben?
Okay. Alles Mögliche. Du kannst frei wählen.
Oh, da hast du was in petto? Sonst
ja, ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet. Ich weiß aber gar nicht, ob du mir das als Hot Take durchgehen lassen würdest, dass Osnabrück gegen Magdeburg gewinnen wird. Es ist halt.
Doch, lass ich dir durchgehen. Okay,
dann nehme ich das also als Hot Take. Ich wusste nicht, ob es hot genug ist.
Oh, ich muss hier überlegen. Es ist schwierig.
Es gibt natürlich zwei Spiele, die sich ergebnistechnisch natürlich für einen Hot Take anbieten.
Ja, nee, ich will eher so spielerspezifisch schauen mit einem Hot Take.
Boah, ein Lass mit Dreierpack gegen Fortuna Düsseldorf.
Nein, der trifft nicht mal ein Scheuntor. Muss ich ja jetzt ehrlicherweise hier so gestehen. Und, ne? Was ist, wenn Jan Fiete Arp zu seiner Prime zurückkehrt und den Siegtreffer auf den Betzenberg schießt?
Ja, doch, lass ich durchgehen, dadurch, dass es so ein spezifischer Fall ist.
Ein einzelnes Tor hätte wahrscheinlich nicht gereicht, ne?
Nee, ein einzelnes Tor nicht. Aber wenn das der Siegtreffer ist, dann lass ich dir das durchgehen.
Ja, geil, dann nehmen wir das so.
Alles klar.
Dann sind wir auch am Ende der Länderspielpause angekommen, am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid und bis dahin.
Ciao. Ciao, ciao.